Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Wenn ein streng geheimes militärisches Experiment daneben geht, wird das streng geheim gehalten. Aber das gelingt nicht immer. Damals nicht. Und heute nicht.
Nicht schon wieder.
Toll treiben es die wilden Zombies. Sie sind wieder da. Und diesmal meinen sie es ernst.
Das gefährlich?
Ist der Tod gefährlich?
Du kannst sie nicht aufhalten.
Okay, du Dreckstück.
Sie machen wirklich einen Fehler.
Du kannst sie nicht töten. Die Toten, die nicht tot sind. Sie kommen zurück.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 485 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir... Hallo Daniel.
Genau, der Professor mit dem Sprung. Hallo.
Ja. Ich kann das nicht so gut tatsächlich.
Ich fand das ehrlicherweise sehr überzeugend. Ich kriegte gerade verschiedene Gänse heute.
Ich meine, ungeachtet von der Qualität des restlichen Films, die erste Minute mit diesem Leichengestöhne, ich muss sagen, erstmal Gänsehaut und ein breites Grinsen in meinem Gesicht.
Genau, es ist ein bisschen wie nach Hause kommen, hatte ich so das Gefühl. Ja. Es ist schon schön. Ich muss ja sagen, ich mag ja die reitenden Leichenfilme. Es ist wirklich.
Auch wenn sie nicht reiten.
Selbst wenn sie nicht reiten und nur sehr bedingt schwimmen, genau. Also. Aber blind sind sie immer und diesmal auch gar nicht mal so sehr vollgekleistert mit schlichtem Make-up, sondern mehr so als Stabpuppen oder sowas, hatte ich so das Gefühl.
Ja, dachte ich mir auch zwischenzeitlich, ja. Mhm. Ich meine, das verbindende Element für heute Abend war eigentlich wenig anerkannte Sequels mit Untoten und in dem Zuge fiel uns natürlich auch noch auf, wir haben ja auch zwei echte, solide Vertreter von guten deutschen Verleihtiteln. Mhm. Zum einen mit Das Geisterschiff der schwimmenden Leichen, im Original relativ profan, Il Buque Maldito, das verdammte Schiff oder so.
Ja, ich glaube, das böse Schiff. Das
Schiff ja. Und dann zum Zweiten reden wir über Return of the Living Dead 2, im Deutschen, toll, treiben es die wilden Zombies. Ja. Also nicht Vergangenheit zu haben, sondern Präsenz, genau.
Richtig, ja. Ja, da weiß ich nicht, was ich von dem Titel halten soll. Das ist so 80er, weiß ich nicht.
Ich halte auch sehr, sehr wenig davon, muss ich sagen. Vor allem gibt es dann eben auch noch so ein deutsches Kinoplakat, was das Ganze so richtig eher in die Klamottenkiste dieser Filmproduktionsecke schiebt. Und ich weiß nicht. Aber gucken, wir reden über den Film und dann gucken wir, vielleicht wird er auch eher seinem guten englischen Titel oder seinem schlechten deutschen Titel gerecht. Als zuerst, dritter Teil, zwei, ein Vierteljahre habe ich nochmal nachgeguckt, haben wir uns Zeit gelassen, seit der Rückkehr der reitenden Leichen, dass wir wieder über einen Teil aus der vierteiligen Reihe von Armando de Osorio sprechen, über die reitenden Leichen. Und das ist, glaube ich, der einzige Teil, wo die Leichen eben nicht reiten, sondern schwimmen.
Korrekt, im genau. Deutschen. Ja. Ja, also... Ich sag ja, blind sind sie ja trotzdem, aber ich find ja tatsächlich das ganz spannend, dass sie sich hier offenkundig gesagt haben, ja, also wir haben ja schon zwei einigermaßen erfolgreiche Filme gemacht, hier brauchen wir auch gar keine Vorgeschichte oder irgendwas.
Ja. Ich habe mir da eine nette Rezension vom Jan Neuer, schöne Grüße, der uns auch zuhört, gelesen. Es gibt tatsächlich ein Leitmotiv in diesen Filmen und das sind Männer mit Hang zur Vergewaltigung, zu Vergewaltigungsfantasien, die diese auch eben auch gerne umsetzen. Und dachte, ja, das ist irgendwie eklig, aber es stimmt. Und dann muss ich auch ein bisschen kichern. weil es wirkt ja so komplett beliebig, diese Szenen. Gerade in diesem Film, wo ich mir denke, okay, warum war das jetzt da?
Ich habe, das, da sagst du was sehr Wahres. Diese Frage, ich habe mir, es ist ja sehr selten, dass ich mir bei unseren Filmsichtungen tatsächlich mal Notizen mache. Hier konnte ich nicht anders, weil es haben sich so viele Fragen zwischendurch bei mir aufgetan, dass ich schon fast dachte, ich könnte ja auch so eine Art Running Commentary machen, wie bei Schläferz oder irgendwas. Weil wirklich so eine, was so absurde Dinge, die sich auftun, wie eben zum Beispiel, wieso, also warum ist der jetzt so übergriffig? Einfach so, aus dem blauen Dunst quasi. Also überhaupt kein Grund bis dahin, und es wird auch nie wieder erwähnt. Also seltsam, genauso auch wirklich so Dinge wie die unsere Hauptdarstellerin, also quasi Hauptdarstellerin, ja, bis sie dann irgendwann eine halbe Stunde vor Filmende ins Gras beißt.
Noemi, oder?
Ja, okay. Noemi, was ein komischer Name ist, ja, aber ja, ist halt irgendwie ganz, ganz super weird drauf und hat Angst vor einer Falle, in die sie ihre Chefin, hier Lillian, führen soll. Wie kommt sie darauf? Wieso Falle? Das ist auch so, hä? Auf einmal ist Howard Tucker ein Politiker und redet ja von seiner Partei. Ich denke mir, wo kommt denn das jetzt her? Also der Professor, den ich ja schon vorhin ganz kurz erwähnt habe, der ist ja sowieso der Allergeilste. Ja, der ändert ja irgendwie seine Meinung um 180 Grad alle 3 Sekunden. Ja, erzählen Sie nicht so einen Quatsch, und natürlich ist das nur quasi ein Wetterphänomen. Nein, da ist natürlich eine finstere Legende um das Geisterschiff. Wie, was? Sie glauben nicht an das Geisterschiff? Wer sind Sie denn? Sie sind vermutlich so ein rationaler Mensch. Ich selbst bin ja Wissenschaftler, ja, und deswegen glaube ich nur an die Dinge, die ich sehen kann. Bis ich die Legende gehört habe. Die ganze Zeit so.
Ich finde es aber einigermaßen charmant, dass der Herr Professor auch darauf angesprochen wird, wie irrational er handelt und was er eben von sich gibt, und dass es eben auch keinen Sinn und Verstand hat und er sich auch ständig widerspricht, ne, mit diesem, ja, allein die Wissenschaft zählt. Ah, es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als wir verstehen.
Total.
Ich bin ja eher ein furchtsamer Mensch. Auf zur Expedition. Das ist so, es ist komisch. Ne? Ich meine, auch wenn ich an Bord eines Geisterschiffes wäre, von dem ich glaube, alle Beteiligten ahnen, dass es ein Geisterschiff ist oder zumindest dort Menschen ums Leben kommen, würde ich auch nicht alleine, wenn ich da Leichengestöhne höre, in den Bug des Schiffes gehen, des Nächtens, weiß ich, völlig ohne Begleitung. Aber Noemi denkt sich, das mache ich jetzt einfach mal. Ne?
Genau.
Nachdem ihre beste Freundin schon mutmaßlich dort zu Tode kam und deren beste Freundin eben auch.
Genau, die ja auch die ganze Zeit durch die Gegend rennen
und laut halt
den Namen schreien von wem auch immer sie gerade suchen.
Also Katja ist ja eine Nebenfigur, also die sehen wir, glaube ich, auch nur in den ersten 20 Minuten. Das ist die Freundin von Noemi, unserer jungen Protagonistin oder eine unserer Protagonistinnen. Und die ist auf dem Boot, während das andere Model, Lorena, die sie erst zum, ich glaube, Model-Dasein verführt oder irgendwie gebracht hat, quasi verschwindet. Sie hört dann ihr Kreischen aus dem Geisterschiff heraus und tut nichts, außer sich wegzudrehen und weiterzuschlafen.
Aha.
Das fand ich auch ganz merkwürdig. Ich denke so, wurde da irgendwie auf der Tonspur irgendwie vielleicht was ungeschickt gelöst? Ich meine, war das im Schnitt noch anders? Und dann haben die gedacht, okay, ist vielleicht ein bisschen langweilig, wie die einfach schläft. Lass uns einfach nur ein paar Schreie einer irgendwie gerade im Begriff ermordet zu werdenden jungen Frau drüberlegen.
Ja, oder das sollte bedeuten, wie, was für ein geradezu magischer Schlaf das ist, der durch die Hitze und diesen Nebel kommt oder so.
Stimmt. Ja, diese unerklärlichen Wetterphänomene. Ich glaube, das ist aber auch ein neues Element in der Reihe.
Richtig,
oder?
Aber ich finde es tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Das ist ja, glaube ich, mein Hauptpunkt bei den ganzen rumschlurfenden Leichengeschichten hier. Da sind ein Haufen wirklich guter Ideen drin und wirklich gruseliger Vorstellungen und einfach grundlegend erschreckende Bilder. So. Ja. Und dass eben die Umsetzung ab und an mal etwas sperrig ist, möchte ich es mal nennen, das ist die andere Sache. Aber ich denke halt wirklich seit Jahren, wenn man das halt mit einem richtigen Budget mal umsetzen würde, dann würde das ein richtiger Knaller werden. Weil ich meine, Diese mumifizierten Templer, die sehen einfach schon mal grundsätzlich unangenehm aus. Dann dieses Gestöhne, das du ja vorhin so schön nachgemacht hast.
Nein, hab ich nicht.
Überhaupt auch die Art und Weise, wie sie sich bewegen und trotzdem, ich meine, teilweise wollen sie ja irgendwie zu dritt gleichzeitig durch eine Tür und so eine Sachen. Und trotzdem sind sie aber irgendwie unbesiegbar, und das ist schon sehr, sehr creepy und all das. Da stecken einfach coole Ideen hinter.
Ja.
Und eben auch in dem Geisterschiff an sich, und jetzt eben zu sagen, jetzt trägt dieses Geisterschiff eben auch noch de facto seine eigene Nacht mit sich rum, was diese untoten Templer ja unbesiegbar macht.
Ja.
Also ja sowieso schon unbesiegbar, aber ne, bis hierhin in den Vorgängerfilmen sind sie halt erst dann kaputt gegangen, wenn es Tag wurde.
Ja.
Und wenn man jetzt sagt, okay, nee, das Geisterschiff ist in Dauernachtzustand, das hätte richtig fies sein können. Blöd ist nur, dass sie das komplett vergessen haben in der Hälfte des Films.
Ja,
weil sie dann nämlich auf einmal sagen, ah ja, auf meiner Uhr ist es jetzt aber gerade morgen. Und jetzt gehen sie wieder alle schlafen, die Tempel. Ich meine, nee, das ist jetzt doof.
Ja, ich finde den ganzen Film ein bisschen doof, muss ich sagen. Also ich finde ihn auch nicht uncharmant. Er ist hübsch. Er hat mir Spaß gemacht. Aber ich würde jetzt mich auch nicht trauen, der kollektiven Auffassung, also ich glaube nicht alle teilen die, aber man hört es ja von vielerorts, die Feststellung, dass das hier der vergleichsweise schwächste Teil der Reihe ist. Jetzt habe ich den vierten nicht mehr so gut im Kopf, muss ich sagen. Mhm. Ich bin sehr gespannt darauf, wenn wir den da besprechen in zwei bis fünf Jahren.
Der deutsche Titel ist hervorragend. Das Blutgericht der Reihe, ja, das ist der beste wunderschön. Reihe, ja.
Mir fehlt hier tatsächlich, weil du sagst, die Backstory ist nicht mehr nötig, die fehlt mir tatsächlich hier so ein bisschen. Ich fand eben gerade so diese Prolog-Szene in den ersten beiden Teilen irgendwie so ganz hübsch und dass es auch so ein Mysterium gibt, beziehungsweise also im ersten vielleicht, im zweiten sehen wir dann auch wirklich gleich mit expliziter grafischer Gewalt, was ja. die Templer da früher in früheren Zeiten angerichtet haben.
Richtig.
Und hier ist das eben einfach weg und wird komplett ersetzt durch eben so eine ja quasi akademische Erklärung, die dann der Professor zum Besten gibt. So, es handelt sich um bla 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 bla. Und denke mir so, ja, aber also ich war, ist schon cooler, ne, so irgendwie so eine geständete Jungfrau zu sehen, der irgendwie der Kopf abgeschnitten wird. Ne? Ist schon irgendwie lustiger, als wenn da der mopsige Professor steht und sagt, ich habe herausgefunden.
Ja, stimmt. Ja. Es ist richtig. Es ist. Ja. Das Interesse an dieser Vorgeschichte scheint mir hier genauso wenig vorhanden zu sein wie an den Leichen an sich. Ich habe auf die Uhr geguckt. 33 Minuten dauert es, bis die Leichen auftauchen.
Das stimmt.
Eine geschlagene halbe Stunde.
Ja.
Bis dahin, ich meine, es fängt ja schon mal erstmal gut an mit dem Gestöhne.
Ja.
Und dann sehen wir halt da, irgendwelche Bikini-Schönheiten sich regeln, weil sie von Lillian da fotografiert werden sollen. Und dachte so bei mir, oh ja, das ist sleazy, das ist sehr 70er, das ist irgendwie alles, weswegen man irgendwie Geld bezahlt, um ja halt was zu gucken, während man auf dem Zug wartet. Das ist irgendwie, ne, vielversprechend, dachte ich. Aber wirklich, es wird minütlich irgendwie dümmer, habe ich so den Eindruck.
Mhm.
Weil wir dann eben diese ganze Nummer haben mit Noemi. Mhm. Ich kann mich an den Namen nicht gewöhnen. Ne?
Ich auch Naomi nicht, tatsächlich. Sagen. Ich jedes Mal
drüber. Noemi, ja. Die halt Lillian.
Wir könnten Noemi sagen.
Noemi. Auch schön.
Ja.
Jedenfalls, sie will wissen, wo Katja ist, weil sie ist ja ihre beste Freundin und ihre Zimmergenossin. Und vermutlich auch noch ihre Schippschwägerin, man weiß es nicht, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, sie haben irgendwie ein lesbisches Techtelmechtel, was ja auch erstmal Hoffnung auf einen interessanten Trashfilm macht. Also ja. Es passiert aber eben auch dahingehend nichts. Nein, sie quasseln nur irgendwie um heißen Brei und irgendwann gibt Lillian zu, dass Katja einen ultra geheimen Auftrag als Fotomodel hat. Ich denke so, bei mir ist die jetzt Geheimagentin oder was?
Ja.
Nein, sie ist auf einem Schiff, um dort Fotos zu machen. Aber niemand darf es wissen.
Ja.
Das habe ich nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann kommt eben auch noch hier Howard Tucker. Was ein tatsächlich ganz cooler Name ist. Der klingt halt nicht ganz so abgedroschen und so übers Knie gebrochen in Englisch wie in vielen anderen Filmen. Howard Tucker funktioniert irgendwie. Auf jeden Fall, der macht eben auch ein Riesengeheimnis und wirft irgendwie mit seinem Geld um sich, während sein halbseidener Helfershelfer Sergio irgendwie Noemi rumschubst, die sich alle irgendwie um ein Radio drängeln.
Ja.
Weird shit, ehrlicherweise.
Aber den PR-Stand, den hast du schon nachvollziehen können, oder?
Nee, gar nicht.
Die haben das Boot quasi so in die Mitte des Nirgendwos geschickt. Ich glaube sogar irgendwie Richtung des Polarkreises.
Ja,
also
ja.
Wirklich die da ausgesetzt mit dem Boot, aber auf einer relativ dicht befahrenen Handelsroute, damit die dort zufällig aufgelesen werden.
Ja.
Und dann eben die Menschen, die sie auflesen, beziehungsweise die berichtende Presse, sagt, oh meine Güte, guck dir mal das kleine Bötchen an, wie weit es das geschafft hat. Und er will eben dieses Bootsmodell verkaufen. Also er ist quasi eben Bootsvertrieb oder macht eben so eine Werbekampagne für diesen Bootsbauer. So habe ich es verstanden. Also inwieweit er da direkt geschäftlich involviert ist, weiß ich nicht. Aber du hast ja recht, später ist er sowieso der Politiker wahrscheinlich.
Ja, aber das, danke, dass du das zusammengefasst hast.
Das ist der PR-Stunt.
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, muss ich gerade über Bikini-Schönheiten nachgedacht haben oder irgendwas, weil das habe ich so nicht mitbekommen.
Aber warum die da Fotos machen, die Frage stellst du ja zurecht, das passt ja auch nicht rein in diese Finte.
Richtig, ja. Okay, ist aber auch wurscht. Jedenfalls entscheiden sie sich eben jetzt dann doch nach diesem Bötchen zu suchen, das eben zwischenzeitlich auf das titelgebende Geisterschiff gestoßen ist. Und müssen natürlich Noemi mitnehmen, weil sie weiß zu viel.
Ja.
Und vielleicht haben sie auch einfach Angst, dass sie Sergio verpetzt, weil er übergriffig war. Ich weiß
nicht. Sergio ist fast bis zum bitteren Ende dabei, was mich schon sehr gewundert hat. Ich meine, er ist jemand, er ist ein absoluter Widerling, vergewaltigt eben Noemi, manipuliert alle psychologisch perfide, inklusive seines Bosses, ne?
Ja.
Aber ist bis zum bitteren Ende dabei und wird auch nie so wirklich als Schurke etabliert. Das hat mich einfach schon so ein bisschen gewundert, wie der Film diese Figur handhabt, weil man kann eigentlich, ich konnte es kaum erwarten, dass der drauf geht. Mhm. Und ich hatte da wirklich so bis 10 Minuten vor Schluss die Befürchtung, dass er diesen Film auch noch überlebt. Mhm. Er stirbt dann zum Glück irgendwann doch.
Richtig. Ich meine, ich finde es natürlich auch ganz cool, dass er durch Lillian stirbt, die ihm halt einen, weiß nicht, den goldenen Brieföffner oder sowas aus dem Schatz auf dem Geisterschiff zwischen die Schulterblätter jagt, dachte ich mir, das ist schon fast ein bisschen poetische Gerechtigkeit.
Ist ein verdientes Ende, aber warum erwähnt zum Beispiel Noemi nie, dass sie von Sergio vergewaltigt wurde? Ich meine, der vergewaltigt sie und dann sitzt sie einen Tag später auf dem Boot.
Ich bin mir nicht mal richtig sicher, ob er sie wirklich, sagen wir mal, wirklich schlussendlich vergewaltigt, aber er drängt sich halt auf, ne, und wirkt sie halt ein bisschen, findet das irgendwie cool und liegt halt halb auch wieder drauf. Ich weiß nicht, ob der Film so deutlich macht, dass das eben auch noch weitergeht als das, aber ehrlicherweise reicht das ja schon. Nö, aber du hast völlig recht. Es wird ehrlicherweise nie erwähnt. Ganz im Gegenteil, wenn sie dann irgendwann mal auf dem Geisterschiff gelandet sind, weil in der Zwischenzeit gabeln sie ja auch diesen Professor, der irgendwie als Wetterfrosch ehrlicherweise eingeführt wird und sich dann im Laufe einer nicht nachvollziehbaren Unterhaltung auf einmal als Historiker und Experte im Sagenbereich irgendwie anpuppt. Wurscht. Der kommt jedenfalls auch noch mit, sodass sie dann letztendlich zu viert dann aufbrechen und ebenfalls auf dem Geisterschiff landen.
Ja.
In der Zwischenzeit sind natürlich Lillian und Lorena und Katja von den schwimmenden Leichen beseitigt worden. Und ich glaube, man sieht ein paar, genau, ich glaube, das ist die vorhin erwähnte Minute 33. Katja sieht das erste Mal halt ein paar von den Moder-Rittern. Aber man erfährt trotzdem gar nichts. Man sieht auch gar nichts. Das Ganze ist, also auch gerade im Vergleich zu den beiden Vorgängern, alles in allem ausnehmend unblutig.
Oh ja, ja. Aber ich genieße es gerade sehr, wie du diese Handlung Beat für Beat so gerade aufschlüsselst. Ich könnte dir den ganzen Abend zuhören.
Danke. Ich glaube, ich muss das machen. Ich muss das machen, weil ich dem ganzen Film sonst irgendwie, ich kann ihm, glaube ich, nicht gerecht werden. Es fiel mir so schwer, ihm zu folgen.
Es ist ein hoher Anspruch, dem dritten Teil der reitenden Leichenreihe gerecht zu werden, irgendwie diskursiv. Also ich glaube, dem wurdest du schon längst gerecht.
Oh, danke, danke. Naja, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass die Leichen hier halt unglaublich im Hintergrund nur sind.
Ja.
Wenn sie auftauchen, sind sie sehr schön und sehr effektiv. Und ich hab's tatsächlich sichtlich genossen, dass das eben nicht Schauspieler sind mit einer Menge Kleister im Gesicht, weil das sieht dann immer so ein bisschen, also wir sagen, es ist halt häufig so, dass geschminkte Skelette einfach zu dick wirken.
Ja.
So, und dass sie eben hier größtenteils gebastelte Pappmaché-Skelette haben, die eben wie Puppen bewegt werden.
Ja.
Oder auf, keine Ahnung, wenigstens auf den Schultern von Schauspielern, die dann laufen, gehalten werden. Das funktioniert tatsächlich ganz gut, weil ich finde die hier sehr, ich finde die echt hübsch. Die
sind hübsch. Ich meine, die haben einen entscheidenden Nachteil. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch in den Gesprächen zu den vorherigen Filmen darüber gesprochen haben. Sie haben eben nochmal einen entscheidenden Nachteil. Selbst gegenüber den Romero-Zombies, sie sind unglaublich langsam und dadurch eben nicht wahnsinnig bedrohlich. Also sie profitieren, sie sind allein dadurch wirkungsvoll, dass ihre Opfer so doof sind und langsam sind und sich immer wieder in Sackgassen rein manövrieren.
Ich finde, da möchte ich dir ein bisschen widersprechen, weil ich empfinde das anders. Ich meine, ich sehe, dass man das so sehen kann, aber ich finde das halt eigentlich gerade gruselig, dass die so langsam sind, weil sie eben auch nicht schnell sein müssen. Sie sind so viele und sind überall und sie tauchen irgendwo auf. Normalerweise. Hier halt nicht. Aber hier hast du halt das zusätzliche Problem, dass der Platz so beschränkt ist. Ne, der Schiffsrumpf ist eben nun mal nur so und so groß. Das heißt, die Opfer können eben auch nicht überall hin. Hm. Dafür geben sie sich erstaunlich viel Mühe. Und die Leichen haben eigentlich nichts anderes zu tun, als in der Gegend rumzuschlurfen, weil wo wollen die denn hin?
Ja, ja, ja.
Über Bord springen oder was?
Und, nee, absolut richtig. Ne,
und damit sind sie eben eine Gefahr, der man nicht entkommen kann und damit aus meiner Sicht schon fast doppelt so gruselig. Ich finde es nur ein bisschen schwierig, dass ihnen dadurch aber auch eine ganze Menge an restlicher Dynamik flöten geht. Ne? Weil dadurch, dass sie halt sonst reiten, haben sie ja wenigstens die Pferde.
Ja.
Und so. Und man kann sie schön in Zeitlupe galoppieren lassen und sowas. Sie laufen halt durch den Schiffsrumpf von links nach rechts. Mehr können sie gar nicht machen. Und halt manchmal jemand eine Treppe runterziehen.
Na, im Schiffsrumpf haben sie für mich auch tatsächlich ganz gut funktioniert. Und es gibt natürlich wieder hier auch dieses Phänomen, wie auch in anderen Horrorfilmen, das Phänomen der Schreckstarre. Das hat ja für mich auch Lucio Fulci spätestens perfektioniert. Einfach Menschen erstarren vor Panik und bewegen sich nicht mehr und werden dann eben zerlegt und ohne, dass sie sich noch rühren können. Ja. Und ich muss sagen, ich finde das auch durchaus nachvollziehbar. Ich bin ja irgendwie auch oft abgestoßen davon, wie routiniert manche so heldenhafte Protagonisten dann in Filmen reagieren auf irgendwie so den absoluten Horror, wo ich mir denke, okay, oh Gott, ich wäre komplett einfach psychisch wie körperlich lahmgelegt in dem Moment. Und die machen, hey, Waffe gezogen und drauf losgeballert. Und ich verstehe das absolut, wenn die dann einfach da mit offenem Mund stehen bleiben und und dann eben zerrupft werden oder runter ins Kabuff geschliffen werden.
Genau.
Finde ich total gut.
Das muss man halt auch, glaube ich, Barbara Ray als Noemi
die echt Arme, lassen. Ja.
Oh Gott. Die Frau kann schreien. Ja. Also die Angst, die Schauspielerin über 5 Minuten aufrecht hält, bis sie irgendwann mal ein Schwert in den Nacken bekommt.
Der einzig nennenswerte Gore-Moment, glaube ich, tatsächlich.
Korrekt, ja. Und der hat dann aber auch wiederum in sich. Also der ist gelungen. Jedenfalls, aber die Darstellung der Angst, die Frau Ray hier bringt, die ist ja überzeugend. Also selten ging mir das so bei solchen Horror- und Gruselfilmen, dass ich das halt wirklich so nachvollziehen konnte, aber die schreit sich ja echt die Seele aus dem Leib, während halt ihre Kollegen und Kolleginnen halt vor sich hin pennen.
Ja.
Gemeine Nummer. sehr, sehr cool. Ich meine, noch lustiger fand ich allerdings tatsächlich diese Szene, in der sie dieses Radio anmachen und diese Mutzak-Musik dudeln, während aber eben gleich im Nebenraum halt die Leichen wandern und irgendjemand anders schreit, dann immer wieder zurückgeschaltet wird zu diesem. Ich muss halt ehrlicherweise wirklich an diese Szene denken aus den Blues Brothers, wenn die beiden im Fahrstuhl stehen, The Girl from Ipanema über den Lautsprecher schreit, während halt irgendwie von draußen die SWATs versuchen einzudringen.
Ja.
Dieser Schnitt gegen Schnitt. Da musste ich so ein bisschen vor mich hinkichern, weil es mich sehr danach daran erinnerte.
Ich glaube, in dem Zeitraum spielt auch diese einzige Flashback-Szene, diese Rückblicksszene des Films, die ist auch wirkt auch für mich relativ unmotiviert. Ich habe vorhin übrigens Mist erzählt. Es ist nicht Katja, die Lorena dazu gebracht hat, also das andere Model hier zu Model zu werden, sondern Nömi hat ihre Freundin Katja dazu gebracht.
Richtig, genau.
Und überhaupt komisch. Ich meine, die betont immer wieder, dass es ihre beste Freundin ist und die wohnen ja auch zusammen. Und dann fällt aber Nömi erst nach 3 Wochen auf, dass ihre beste Freundin verschwunden ist, also mit der sie zusammen lebt.
Ja.
Und geht dann erst zu Lillian, der Fotografin, der Starfotografin und sagt, hey, du hast sowas damit zu tun. Ich sag mal, ich wäre schneller, möchte ich behaupten.
Ich denke auch. Also,
ich glaube, es würde 3 Tage reichen, aber naja, nach 3 Wochen reicht ja. Aber wir haben diesen kurzen Rückblick, der deswegen auch so überflüssig wirkt, also ist ganz nett gemacht, wirkt aber komplett beliebig, vor allem, weil ja auch Katja längst tot ist zu dem Zeitpunkt. Und wie ich auch nicht das Gefühl haben, dass es jetzt Nömi psychisch zerfrisst, dass ihre Freundin da draufgegangen ist.
Korrekt, ja.
Die ist einfach da und also wirkt relativ unbedarft bis zuletzt. Ich glaube sogar, sie geht ja mit der Absicht, Katja, ihre beste Freundin zu finden, in dem Schiff auch nochmal nachts los, wo sie dann in die Luke gezogen wird.
Ja, genau.
Was ein bisschen, wie soll ich das nett sagen, naiv ist.
Das ist sehr nett gesagt. Ja. Ja, meine, so riesig ist diese Galeone ja nun auch nicht, ja. Ich habe so das Gefühl, nach etwa 20 Minuten hat man jeden Raum gesehen.
Der Film ist so crazy. Jack Taylor spielt Howard Tucker, den du bereits erwähnt hast. Und Jack Taylor ist eben, er hat einen kompletten, vollzieht einen kompletten Charakterwandel. Nicht nur hat er einen anderen Job, sondern er ist plötzlich, also vorher so ein quasi korrupter, durchtriebener Geschäftsmann und in der zweiten Hälfte ein kompletter Schisser und hat Angst davor, alleine zu sein.
Ja.
Und dann erpresst ihn Sergio damit, sein Assistent, damit, dass er ihn alleine lässt. Dann sagt er, ja, wenn ich gehe, bist du komplett allein. Nein, geh nicht, Sergio.
Ja.
Und ich denke mir, was
ist das? Sag das nochmal.
Das ist, ich glaube, da steckt ein wirklich interessantes menschliches Drama hinter, womit man wahrscheinlich einen abendfüllenden Spielfilm irgendwie vollkriegen würde. Aber der Film sagt, nee, ich mache das jetzt einfach mal so als einminütiges Intermezzo so zwischendrin. Mhm. So. Das ist einfach, wird auch nicht weitergeführt. Aber also der Film hat Ideen, kann man ja Armando Di Sorio nicht vorwerfen, dass er keine Ideen hat.
Ja, korrekt. Also ich würde mich ja sogar aus dem Fenster lehnen und eben genau das, also zumindest den Ansatz dieser Ideen als sehr löblich beschreiben, weil sich viele dieser Charakterbeziehungen halt auf die Abhängigkeit oder Abhängigkeiten voneinander rekurrieren. Ne? Ja. Also wie sehr eben Noemi an Katja hängt. Also das sagt uns der Film etwa zweimal, aber ansonsten interessiert es ihn nicht. Ne? Aber irgendwie ist es ja schon drin, oder wie sehr eben diese Beziehung zwischen eben Howard und Sergio in seltsame Bahn gelenkt ist.
Ich dachte schon irgendwann, jetzt küsst euch endlich.
Ja, wollte gerade sagen, da ist ja auch irgendwie was Homophiles mit dabei. Und irgendwie brauchen sie sich gegenseitig, aber ganz komische Machtverhältnisse, die dann eben auf diesem Schiff auf einmal umgekehrt sind. Und ja, also es ist schon nochmal, der Film hat eben echt interessante Ansätze, aber er macht eben so wenig aus all denen, inklusive den latschenden Leichen. Also
ja,
das ist ein bisschen schade.
Ja. Ich hätte mir ein bisschen mehr sexuelle Abgründe erwartet. Das liegt aber auch daran, dass ich eben viele der Schauspieler Menschen hier sah und die alle aus, zumindest den Großteil der Besetzung aus Jesus Franco-Filmen einfach kannte. Und die sind ja immer so, also auch teilweise wirklich hardcore-pornografisch, aber immer sehr, würde man sagen, sehr sinnlich erotisch, aber manchmal eben auch einfach nur derbe sexuell aufgeladen. Aha. Und ich sah so, ach hier, Maria Perschi, die kenne ich doch hier, Folterkammer Fu Manchu, und hier Jack Taylor hat, glaube ich, 10, 20 Filme mit Franco zusammen gemacht. Mhm. Eugenie, Succubus, Entfesselte Begier. Also ich glaube, Barbara Rey auch ein paar. Also ich sah die und dachte, Spanien 1974. Das, gleich geht's zur Sache. Aber es geht nie wirklich zur Sache. Ja. und deswegen, also ich witze so darüber, so von wegen, jetzt küsst euch endlich. Ich meine, wo ist die lesbische oder schwule Liebesszene? Aber sie kommt einfach nicht. Ich habe aber irgendwie so insgeheim damit gerechnet. Ich habe den Film eben auch wirklich lange, lange nicht gesehen. Und wenn, dann glaube ich in der gekürzten Fassung. Aber da kam aber einfach nichts. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Aber da ist Di Sorio recht prüde oder züchtig, ich weiß nicht. Sagen wir mal so, er hat kein Interesse daran, möchte ich einfach sagen.
Also das auf jeden Fall, genau. Aber das zeigt sich aber auch schon in einer der allerersten Szenen, weil ich sagte ja schon, ne, Bikini-Fotoshoot da, und dann öffnen die Damen, also sie gehen ab und öffnen ihre Bikini-Tops, aber sie nehmen sie nicht ab.
Ja.
Das heißt, sie stehen außerhalb ihrer Umkleidekabine, machen hinten den Verschluss auf, das Oberteil rutscht nicht runter und so bleibt genau da, wo es bleiben soll. Sie drehen sich um und gehen dann in die Umkleide.
Ja.
Und dazu bei mir, das ist aber auch, ich glaube, sowas nennt man Edging, oder? Ich weiß nicht.
Also ja, ist ein Tease, ja.
Genau, also ganz, doch irgendwie ein bisschen zu prüde für 74 und deutlich prüder als das, was ich erwartet habe. Da gebe ich dir völlig recht.
Ja. Und dann eben wieder so massiv übergriffig in der Gestalt von Sergio, ne? Richtig. Also das passt für mich eben auch nicht zusammen tatsächlich. Und vor allem, also auch die vorherigen Teile war ja durchaus da auch schon offenherziger. Also da sah man auch mal ein bisschen mehr, sowohl was Sex als auch Gewalt betrifft. Mhm. Deswegen hier merkwürdig, dass ausgerechnet dieser Teil der Reihe indiziert und dann in Folge auch beschlagnahmt wurde.
Ja, wirklich seltsam. Und ich habe ihn damals im Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht, ob der damals auch gekürzt war, da kann ich mich nicht dran erinnern.
Der kam noch mal bei der Wilden Hilde, ich glaube, wir hatten letzte Woche kurz drüber geredet, das war, glaube ich, auch schon nicht mehr die Erstausstrahlung, aber da fehlte dann schon der dritte Teil. Da haben sie die Reihe gezeigt, aber nur Teile 1, 2 und 4. Nee, ich glaube, da war der schon indiziert oder beschlagnahmt.
Also ich hab ihn auf jeden Fall, also ich hab alle vier damals, ich glaube, auf Sat 1 gesehen, als sie halt das erste Mal ausgestrahlt wurden. Ich war auch ganz heiß drauf, weil denen natürlich ein gewisser Ruf vorauseilte. Und ich weiß auch noch, dass ich den dritten Teil gesehen habe mit so einem gemischten Gefühl. Auf der einen Seite dachte ich, ist doch doof, warum, ich meine, das sind doch die reitenden Leichen, warum sind sie jetzt auf dem Schiff? Das fand ich irgendwie komisch. Dann dachte ich auch so bei mir aber gleichzeitig, aber schwimmende Leichen, das klingt ja fast schon noch ein bisschen ekliger, ne? Also ich dachte halt wirklich dann so, das ist so an schlabberige Wasserleichen, Glibberer, Glitsch und Zeug, ne? Aber auch das passiert ja nicht wirklich, weil sie schwimmen ja nicht. Ich meine, das Boot schwimmt, aber nicht die Leichen. Und letztendlich hatte ich ihn dann auch, glaube ich, damals genauso schnell vergessen wie gesehen, weil ich ihn eben auch schon damals nicht so toll fand.
Aber der Film produziert tolles Kopfkino und ich hatte eben auch das Poster jahrelang in meinem Jugendzimmer. Es ist ein fantastisches Poster und der Titel ist eben so toll. Also ja, bevor ich den Film gesehen, also nee, doch, hatte ich ihn schon gesehen. Aber ich konnte mich kaum noch dran erinnern. Ja. Guckte aufs Poster und dachte, ach, ich muss den irgendwann noch mal gucken, der ist bestimmt fantastisch.
Kopfkino ist durchaus richtig und ich glaube, das ist der große Vorteil dieser ganzen Reihe sowieso, weil ich immer wieder sage, die Ideen dahinter sind so unglaublich gruselig und so toll, dass ich wirklich wünschte, dass die Filme mit dem wirklich auch gerecht werden würden, was mir dazu im Kopf rumgeht.
Ich finde den so schön, ich bezeichnete von Nymi als sehr, sehr naiv, aber der ganze Film ist eben auch so naiv und unbedarft. Er ist so schlicht auf eine sehr sympathische Art und Weise. Ist ja wirklich so klassischer Geisterbahngrusel auch.
Ja, genau. Ja,
die
genau.
Sehen auch gar nicht echt aus, die Templer, aber tatsächlich, also trotzdem erzeugen sie so ein wohliges Schauern. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die ich glaube, ich hätte keinem anderen Film verziehen, der besser produziert wäre, möchte ich mal sagen, nämlich als dieser modrige Typ, dieses Skelett aus der Tür, der aus diesem Kabuff da rausfällt,
ja,
also dem Kabuff, wo sie dann diesen Goldschatz entdecken, da fällt ihnen erstmal einfach so ein Skelett entgegen.
Ja.
Und alle schreien und dann klopfen sich einen Staub von der Schulter und sagen, ach, das war halt nur ein Skelett. Ich denke mir, das ist so lahm und gleichzeitig auch irgendwie so liebenswert.
Irgendwie schon.
Wirkt auch tatsächlich fast wie improvisiert. Ich weiß nicht, ob das im Skript stand, aber... Und dann hier Professor Grüber als quasi Van Helsing da zum Ende damit weiche Satanas. Das war schon toll.
Also, er hat seinen Moment.
Also er zündet dieses Kreuz an und dann war, das ist, also wie kompetent er auch dann plötzlich ist.
Auf einmal, ne? Ja.
Ich habe jetzt seine ganze Karriere darauf gewartet, auf diesen Moment.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Also er erinnerte mich ein bisschen an Harvey Keitel in From Dusk Till Dawn in dieser Szene.
Ja, erinnert mich ein bisschen an Donald Pleasence in Fürst der Dunkelheit.
Auch, ja, natürlich. Ja, klar. Guter Hinweis. Ja, und auch was das Design eben der Templer selber angeht, auch da hast du natürlich recht, die sehen eben aus wie Pappmaché aus der Geisterbahn, total. Aber auch dabei, ich erinnere mich dabei auch mal so gerne daran, wie ich eben sowas auch als Kind wahrgenommen habe. Inklusive übrigens im Übrigen der Pappmaché-Figuren aus der Geisterbahn.
Ja.
Ich erinnere mich zum Beispiel daran, in den wilden 80ern oder noch End-70ern, wenn wir auf dem Rummel waren, hingen an diesen ganzen Schießbuden und so immer Schrumpfköpfe. Ne, das waren halt mehr oder weniger eigentlich nur Skelette mit Haaren, an denen sie halt aufgehängt waren und manchmal auch Bärten. Und ich fand das so gruselig. Als Kind fand ich das so unglaublich gruselig, ein Skelett mit Haaren. Und das ist ja ein Grundbaustein, wie halt diese Templer hier aussehen, dass sie eben alle diese Zickenbärte haben oder sehr lange Schnurrbärte und sowas. Und das ist, nochmal, da geht es mir auch wirklich durch Mark und Bein, weil ich weiß ja, dass die albern aussehen, aber ich erinnere mich auch gleichzeitig an den Grusel, den sie eben auf mich mit 9, 12, keine Ahnung, wie alt ich war, als ich das erste Mal gesehen habe, ausgeübt haben. Ja, das ist schön. Deswegen sage ich ja, ich mag die Reihe einfach, aber ich komme einfach nicht umhin zu sagen, dass das Geisterschiff wirklich der bisher Schwächste ist, über den wir geredet haben.
Tatsächlich. Ich hatte Spaß an den Darstellern tatsächlich. Also alle gut. Bei Maria Perschi habe ich irgendwie völlig irrationalerweise immer das Gefühl, die hat doch, glaube ich, mal eine größere Karriere gehabt. Aber hat sie de facto nicht. Ich meine, sie stand immer so kurz vor knapp vorm Durchbruch.
Ja.
Und dann ist sie eben doch in irgendwelchen Europudding-Produktionen gelandet, in irgendwelchen britischen Kriminalfilmen oder Res Franco-Produktionen oder Pagode zum fünften Schrecken ist für mich irgendwie so ein maßgeblicher Film, an den ich mich erinnere, für sie, weil der ist eben auch so, der ist wunderhübsch, aber der ist eben auch so, das ist alles zweitklassig ein bisschen, auf die bestmögliche Art und Weise. Und ich denke, sie ist eigentlich eine attraktive Frau, sie kann gut schauspielern, sie ist komplett typmäßig voll im Zeitgeist der Entstehungszeit dieses Films. Sie hätte eine größere Karriere haben müssen, hat sie aber offensichtlich nicht. Und ich glaube, so geht es fast allen Beteiligten hier. Also sind überwiegend ja auch alle bekannt dafür, dass sie eben genau diese Rollen, die sie hier spielen, auch sonst gespielt haben.
Ja, ja, ja.
Ich habe gehört, Maria Perschi hat irgendwann Spanien wieder Richtung Heimat, ihre Heimat Österreich verlassen, weil sie die spanische Regierung dazu zwingen wollte, die spanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Und das wollte sie dann doch nicht.
Ah.
Also sie hat gerne die spanische Kohle genommen, aber nicht die Identität.
So.
Merkwürdig. Jetzt ist er tot. So. Wie alle hier, glaube ich.
Ja.
Und die Leichen.
Die Leichen sowieso. Die sind ja die Allertotesten.
Barbara Rey lebt noch. So. Ist mittlerweile pensionierte Fernsehmoderatorin. Ja.
Okay. Irgendwann werden wir uns dann dem Blutgericht widmen, denke ich mir.
Ja.
Und ich freue mich ja jetzt schon so ein bisschen drauf.
Ja. Also ich kann mich tatsächlich, ich habe sehr, sehr wohlige Erinnerungen an die ganze Reihe. Nicht nur, weil ich die eben auch in jungen Jahren gesehen habe und mich wohlig gegruselt habe, sondern auch, weil wir die immer mit sehr, sehr schönen anderen Filmen kombinieren. Vielleicht so auch heute, Fragezeichen, ich weiß nicht. Aber ich weiß auch sehr, sehr gut, obwohl das viele Jahre her ist, dass wir den ersten Teil besprochen haben, zusammen mit Necromantik. Mhm. Und es war eine meiner Lieblingsfolgen damals.
Cool.
Ja, schön. Weil Necromantik auch ein toller Film ist, ehrlich
gesagt. Das ist wohl wahr, ja. Darüber habe ich auch sehr gerne gesprochen, ja.
Worüber ich auch gerne spreche, sind deine Comics. Beziehungsweise, ich gebe dir Anlass dazu und gerne Gelegenheit dazu, dass du darüber redest, denn ich kenne sie ja bereits und du kennst sie ja bereits ganz innig und jetzt lass sie alle anderen kennenlernen. Bitte,
Daniel. Das mache ich wahnsinnig gerne, denn das ist jetzt auch wieder möglich. Also zumindest ist es wieder möglich, die ersten 5 Geschichten gesammelt in einem Band zu lesen von meiner Comicfigur Alina Fox. Auf alinafox.de gibt es nämlich den Shop und in dem ist jetzt eben auch dieser besagte erste Sammelband wieder erhältlich und kann sofort bestellt werden mit einer Zeichnung und meiner Unterschrift drauf. Dazu ist auch gerade erschienen die Überarbeitung des dritten Heftes. Ich habe das komplett neu gezeichnet, neuen Text gemacht, neues Ende geschrieben und neue Farbe, alles neu macht der Juni. Ja. Und auch den verkaufe ich sehr, sehr gerne. Und wenn man sich beeilt, dann kriegt man dazu sogar noch die alte Version völlig kostenlos dazugeschickt. Mhm. Ja, dann kann man nämlich dann praktisch direkt vergleichen, Seite um Seite sich angucken, was hat sich eigentlich geändert in 15 Jahren oder so? Das ist eine Weile her, dass ich das jetzt rausgegeben habe. Genau, da freue ich mich jedenfalls drauf und ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn man mich unterstützt und das ein oder andere Heftelein oder ein Hörspiel oder eben den Sammelband kauft über alinafox.de.
Sehr schön. Und unterstützt doch gerne das Bahnhofskino, diesen Podcast, die Podcast-Formate, die am Bahnhofskino dranhängen, wie die Bahnhofskino Extended Edition und Spielfilmen, den filmografischen Podcast mit einer Spende bei Patreon oder patreon.com/Bahnhofskino. Das kommt Daniel zugute, mir zugute, euch allen zugute, weil dann sind die Production Values für diesen Podcast höher und wir können regelmäßiger setten, was wir so oder so tun, ganz ehrlich. Aber macht es uns ein bisschen leichter, indem ihr einfach unsere Arbeit fördert, denn das tut gut und hilft uns auch tatsächlich beim Stemmen der Unkosten und des Zeitaufwandes. So, und dafür gibt es ja auch extra Goodies, ne? Bonusfolgen, Zugriff aufs ganze Archiv. Ihr könnt im Discord mit uns chatten. Da geht es jetzt immer munterer zur Sache, möchte ich behaupten. Und es gibt jede Bahnhofskino-Folge eine Woche vorab. Also will heißen, wenn ihr das hier hört und noch nicht bei Patreon uns 2 € im Monat spendet, dann hättet ihr das ja schon vor einer Woche hören können. Also ich weiß nicht, was es bringt, aber tut's für die Bonusfolgen und für uns. Dankeschön. So. Der Zeitraum zwischen Reit der Leichen 2 und 3 ist vergleichsweise kurz zu dem Zeitraum, der vergangen ist, seit wir über den ersten Teil der Return of the Living Dead Reihe gesprochen haben. Das ist nämlich viele, viele Jahre her, die da zu Deutsch heißt, verdammt, die Zombies kommen. Und auch für das Sequel hat man sich als deutscher Verleihtitel ein lustiges, gar lustiges Wortspiel ausgedacht, nämlich toll treiben es die wilden Zombies. Alternativ, ich glaube auch auf Video, als die Rückkehr der Höllenzombies veröffentlicht im Original. Return of the Living Dead Part 2. Ich wollte irgendwie schon, hatte so ein vages Interesse, auch über den Film zu reden, aber es ging mir ein bisschen so mit den Reitenden Leichen 3. Hm. In meiner Wahrnehmung ist es der schwächste Teil der Reihe, wenn man nur so die ersten 3 sich anguckt. Also Teil 4 und 5 sind sowieso unverzeihlich, aber die zähle ich schon gar nicht mehr so als offizielle Teile der Reihe. Aber den ersten mag ich sehr und den dritten mag ich sehr.
Okay.
Und den zweiten nicht so gerne. Aber jetzt machen wir ihn, weil wir müssen.
Irgendwie schon, ne? Ja.
Von Ken Widderhorn. An der Regie hat auch das Drehbuch geschrieben, mag den ja sehr gerne, vor allem für Shockwaves, der hat eben auch Wasserzombies und ich finde den ja ganz gut, obwohl den viele Leute als langweilig empfinden, aber er ist durchaus kompetent so im Genrebereich und vor der Kamera Michael Kenworthy, Marsha Ditlein, wie auch immer, Dana Ashbrook, James Cairn, Thom Matthews, Suzanne Snyder, absolute Return of the Living Dead Hardcore-Fans werden schon daraus hören, hey, da spielen einige Leute mit, die auch im ersten Teil dabei waren. Mhm. Also sie spielen hier komplett andere Rollen. Ja. Und die Inhaltsangabe, ganz kurz vorgelesen, von Reanimator. Er oder sie schreibt, die US Army verliert aus einem Transporter ein Fass mit giftiger Flüssigkeit. Als ein paar Kinder das Fass beim Spiel entdecken und es unbeabsichtigt öffnen, zieht das ausströmende Gift in Nebelschwaden über den nahegelegenen Friedhof. Durch den einsetzenden Regen dringt das Gift in die Erde ein. Die Leichen erheben sich aus ihren Gräbern. Fortan sind die Bewohner der nahegelegenen Siedlung auf der Flucht vor den lebenden Toten. Sie können jedoch aus dem Ort nicht heraus, weil das Militär bereits alles abgeriegelt hat. So. Ich würde sagen, ich würde nicht sagen, es ist ein Remake des ersten Teils, aber er folgt schon einem gewissen Kinotrend dieser Zeit, siehe Beverly Hills Cop 2, siehe Ghostbusters 2, siehe ganz viele zweite Teile, die da sagen, lass uns doch nochmal einfach eine Variation des ersten machen. Mhm. Weil der war ja einigermaßen profitabel und beliebt. Ja. Wie hat er dir denn gefallen, der Film?
Ach, teils, teils. Ich glaube, ich fand einige Sachen durchaus sehr charmant, durchaus ganz, ganz, ganz knuffig alles in allem. Ich glaube, ich fand, sagen wir mal, die etwas heavy-handed Herangehensweise an den Humor anstrengend.
Ja,
und
super anstrengend.
Ich vermisste eine gewisse Grundcoolness, die der erste Film hat. Ja, weil der erste hat eben diese feiernden Punks, der hat eben diese auch durchaus in gewisser Weise, ich meine, es ist ja lustig, aber es ist ja durchaus auch gruselig, eben dieses von Zombies überrannt werden Sachen, die dann eben wieder mit so bitterbösen Momenten, ne, Send More Cops und sowas, aufwarten kann, sodass man eben die ganze Sache auch durchaus als Horrorfilm ernst nehmen kann, wenn man denn möchte.
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, der hier ist es nicht.
Ja.
Fängt schon damit an, dass, ja, ist schön, dass James Caron und Tom Matthews wieder dabei sind, aber boah, finde ich die beiden nervig. Hm. Nur am Kreischen und rumeiern dusseliges Zeug von sich geben. Und ich meine, ich sehe James Caron sehr, sehr gerne tatsächlich. Aber weiß ich nicht. Es ist halt, ich habe so das Gefühl, die machen hier halt eher Abbott und Costello.
Oh, absolut, ja.
Und das ist, weiß ich nicht, jetzt hab ich jetzt hier so in dem Rahmen nicht gebraucht. Das heißt also, meine Freude, dass die beiden wieder dabei sind, verfliegt sehr, sehr schnell. Die ganze Storyline um Jesse und seine beiden Klassenkameraden, die ihn irgendwie triezen, aber mit denen er trotzdem rumhängt, das fand ich ganz cool, weil es mich eben so ein bisschen an so Stephen King-Prämissen erinnerte. Mhm. Also auch gerade natürlich so an sowas wie It, wenn die dann eben in der Kanalisation rumlungern und sowas. Aber auch das wurde sehr schnell sehr alt, was, glaube ich, auch vor allem daran liegt, dass ich Jesse nicht besonders interessant finde oder sympathisch. Und dass eben die beiden anderen ja größtenteils raus sind aus dem Film, mit Ausnahme des einen Jungen, der dann, Billy ist es, glaube ich? Hm. Ich weiß gar nicht, einer von den beiden.
Ja, jedenfalls. Billy, genau. Billy zombifiziert, ja.
Billy zombifiziert, was auch eine nette Idee ist, aber eben, wie gesagt, auch vielleicht ein bisschen zu spät in den Film kommt und, sagen wir mal, vielleicht hätte spannender sein können, wenn man da, vielleicht auch emotional beeindruckender, wenn man damit angefangen hätte und so. Also von daher auch, das führt nirgendwo hin. Ich glaube tatsächlich, die einzigen beiden Sachen oder die einzigen beiden Rollen, über die ich mich wirklich gefreut habe, sind einmal Dana Ashbrook, uns allen natürlich als Bobby Briggs aus Twin Peaks sehr bekannt, weil ich glaube, der macht seine Sache gut. Ich glaube, er kriegt das ganz gut hin, so den typischen 80er Jahre
Heartthrob
zu spielen, genau, danke. Und die andere Rolle, über die ich mich sehr gefreut habe, ist Mitch Pileggi. In meinem persönlichen Kopfkanon ist Sarge, den er hier spielt, ja eben tatsächlich Skinner. Deswegen wird er überhaupt zum Chef von Mulder und Scully befördert, um darauf zu achten, weil er eben schon Erfahrung mit solchen Merkwürdigkeiten hatte.
Es gibt auch mal so Momente in unseren Gesprächen, da sagst du relativ zu Beginn, nennst du einen Punkt, ich denke mir, eigentlich ist damit alles gesagt, ich habe jede weiteren Worte sparen. Ich glaube, das war der, als du jetzt gerade sagtest, dem Film fehlt so eine Grundcoolness. Und ich glaube, ich wäre nicht drauf gekommen, aber es bringt super gut auf den Punkt tatsächlich. Der erste Film hat eben einen Novelty-Factor, er ist innovativ in der Art und Weise, wie er die Zombies präsentiert, also zumindest damals für 84, als wir ja doch tatsächlich auch Zombies ernst nahmen. Ne? Und ich meine, der Markt war auch gerade vollkommen übersättigt, also diese Schwemme war auch schon fast wieder vorbei von Italo-Zombies und US-Zombie-Horrorfilmen und Zombies waren schon wieder uncool. Und Return of the Living Dead machte so irgendwie auf den letzten Metern, als einfach schon der Slasher-Film in der Blütezeit war, nochmal Zombies für so einen kurzen Moment cool und lustig und es war irgendwie aufregend und trotzdem eben auch grausam, brutal und spannend genug, um um zu begeistern. Dann hat er natürlich auch diesen ikonografischen Moment mit Linnea Quigley, die da als Punkerin auf dem Grab tanzt und strippt. Das ist natürlich auch einfach, das bleibt im Kopf. Man muss aber eben auch sagen, Dan O'Bannon als Regisseur wie als Drehbuchautor, ich meine, der Typ hat Dark Star gemacht, der hat Alien geschrieben, der weiß einfach, wie sowas funktioniert. Ich glaube, das ist so sehr, ich kenne wieder Horn schätze, der hat das einfach nicht drauf. Der macht ja so eine Quasi-Variation des, was Dan O'Bannon machte, in noch lustiger. Und es funktioniert für mich eben nicht so richtig gut. Es ist okay-ish. Ich glaube, ich habe zwischenzeitlich gedacht, also der Film braucht relativ lange, bis er so den ersten richtig blutigen Moment hat.
Ja.
Überhaupt, muss ich mal sagen, der erste Film hat eine Ab-16-Freigabe, der dritte, der ultra sleazy, kinky und pervers ist, hat auch eine Ab-16-Freigabe, der zweite eine Ab-18-Freigabe. Ich verstehe die Welt nicht. Egal. Ja. Er braucht über 30 Minuten, bis so der erste richtig blutrünstige Effekt kommt. Bis dahin sind wir überwiegend eben auch so mit unserem jugendlichen Protagonisten Jesse, nicht gestraft, aber naja, wir durchleben den Film mit ihm.
Ja.
Und ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, weil ich mich auch nicht mehr wirklich wach erinnerte an dieses Sequel, an Toll treiben ist die wilden Zombies, dachte, vielleicht ist das eher so eine Art Kinder- oder Jugendfilm, das Ganze. Weil es ist einfach nur geckig, die Zombies sind einfach auch lustig, es ist nicht wirklich gruselig und lange, lange Zeit auch nicht wirklich gewalttätig. Und dachte, vielleicht gucke ich den Film völlig falsch und muss einfach akzeptieren, dass das hier, ja, ein Film ist für eine 12- bis 16-jährige Zielgruppe und eben nicht für mich.
Ja.
Und dann wird er eben doch noch mal ja irgendwie gewalttätiger und ein bisschen ekliger und denke mir, okay, ja, irgendwie funktioniert das auch nicht so ganz. Aber ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, für wen ist dieser Film? Eben weil Jesse auch, zwischenzeitlich gibt er auch bei so einem Staffelstab ein bisschen ab, aber dann am Ende darf er auch quasi so die ganze Sache wuppen, die alle Beteiligten retten. Und ich bin, eigentlich ist er schon der Protagonist dieses Films, aber er taugt nicht wirklich für mich als erwachsener Mann, der diesen Film guckt, als Held.
Ja.
Ich habe zu wenig Interesse an dieser Figur. Ich wünschte mir, er würde irgendwann in den Hintergrund treten, aber das tut er nicht.
Ja.
Und darin liegt für mich, glaube ich, ein größeres Problem mit dem Film, weil so inszenatorisch ist er okay, die Effekte sind okay, sage ich jetzt mal. Also, er macht nichts wirklich grundlegend falsch, aber ich habe keinen Bock auf 90 Minuten mit Jesse. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen viel.
Richtig, aber ich würde auch da noch ein kleines Stückchen weitergehen und sagen, nicht nur er macht nichts falsch, er macht es aber eben auch nicht richtig.
Ja.
Na, das ist halt, das finde ich ja fast noch viel schlimmer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das hat schon alles einen gewissen Wert oder Hand und Fuß, teilweise sogar buchstäblich, aber es ist alles nicht ernst zu nehmen. Selbst wenn dann halt so ein Zombie halt irgendwie jemandem einen Kopf beißt,
dann
fließt halt so ein bisschen der Sirup und sowas, aber ich denke halt die ganze Zeit so bei mir, wie geht denn das eigentlich?
Ja, das sind eben aber auch die Nachbarn von Lucy, die da umgebracht werden, glaube ich, und von Jesse. Und die schenken dem nicht weiter Beachtung. Also,
ja, genau.
Die werden da für ihren Augen umgebracht und das wird nicht mal kommentiert, glaube ich.
Richtig, aber trotzdem, also, weißt du, in einem gut gemachten Film dieser Art, wie eben zum Beispiel dem ersten Teil, stelle ich mir diese Frage nicht. Aber hier bin ich dann dabei zu denken, wie spitz sind denn deren Zähne?
Ja.
Wie kraftvoll sind denn deren Kiefer, wenn die durch den Kopf beißen können, verdammt noch eins. Ja, und eben dieses Brains ist eben an der Stelle eben auch schon ein kleines bisschen abgelutscht, möchte ich sagen.
Ich wollte dich gerade fragen, ich meine, es gibt ja die Kontroverse zwischen schlurfenden Zombies und rennenden Zombies. Also Menschen, die schlurfende Zombies mögen, mögen in der Regel keine rennenden Zombies und umgekehrt. Aber was ist denn eigentlich mit sprechenden Zombies? Weil die sagen ja nicht nur Brains, die formulieren ja ganze Sätze.
Richtig. Ich fand das auch eher anstrengend.
Also, sie könnte man nicht behalten, ja.
Richtig, genau. Also ich meine, wer auch die Klappe ganz dringend mal halten sollte, ist Doc.
Ja.
Auch eine Figur, die mir, aber also man möge die Formulierung mir verzeihen, aber gehörig auf den Sack geht.
Ja.
Also, boah, anstrengend, anstrengende Figur. Und das ist mein Lieblingswort heute Abend, anstrengend.
Ja.
Er ist nicht ganz so unausgeglichen wie der Professor bei den schwimmenden Leichen, aber auch er meandert hin und her zwischen dem alten Trunkenbold, dem Retter der Situation, dem Comic Relief, dem Erklärbär und dem väterlichen Freund. Und sie wissen einfach auch nicht so genau, was sie mit der Figur machen sollen. Die finden sie eigentlich nur nervig.
Aber ist auch nicht besonders gut besetzt. Ich habe wirklich auch gedacht, das ist so eine klassische Rolle für Established Character Actor von Anno Dazumal, ne? Oder so, ja, ein, ja, Genre-Liebling. Also so jemand wie Donald Pleasance eben, den du darin castest. Aber Philip Runs heißt der Schauspieler, der hat vorher nichts Nennenswertes, glaube ich, gemacht.
Also später war er wohl der Vater von Seinfeld.
Ja, ja, stimmt, in einer einzigen Folge. Und dann haben sie ihn neu gecastet, weil sie gesagt haben, der passt nicht. Stimmt, ja, ja, ja. Ich erinnere mich.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er hat eine relativ lange und ausführlichen Eintrag. Und ich glaube, er ist auch so ein Gesichtsbekannter. Aber ja, es ist, ja, nein.
Ich gebe dir recht, ja, ja. Zu allem, was du zu der Rolle sagst, ja.
Ja, nein, also sagen wir mal, wenn du so einen Roddy McDowell da drin hättest oder sowas wie ein Fright Night, weißt du?
Ja.
Dann könnte man ja anfangen, drüber zu reden, aber so.
Das meinte ich, ja. So ein Genre-Liebling, ja, wo du sagst, ach cool, guck mal, da ist er ja.
Genau. Na, ja. Aber nicht der da. Und irgendwie, aber ich finde eben auch die Rolle an sich, finde ich halt echt blöd. Und aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, es gibt diese eine Szene, wo er, glaube ich, ruft er an im Krankenhaus oder so.
Vermutlich, ja.
Genau, und dann geht der Zombie ans Telefon und sie fragen ihn, wer der Präsident ist.
Hm.
Und der sagt Roosevelt? Nee, was sagt der?
Ja, ja, vermutlich, ja.
Ich
dachte, er sagt Eisenhower, aber ich bin mir sicher.
Ja. Irgendein Präsident von vor 40 Jahren.
Ja.
Woraufhin Jesse fragen darf, wer es ist. Und ich denke so bei mir, na, das müsstest du aber in deinem Alter, also in einer amerikanischen Schule bereits gelernt haben.
Natürlich.
Junger Mann. Aber das soll meiner Meinung nach im Prinzip, das soll das Update sein von Send More Cops.
Mhm.
Aber es kommt nicht auf den Punkt. Der Zombie quatscht zu viel. Und die Szene ist auch nicht lustig und sie ist auch nicht bedrohlich oder böse oder sonst irgendwas. Sie ist einfach nur da und das, so geht es mir halt mit ganz, ganz vielen Szenen. Sie sind einfach nur da.
Ich muss, also zur Ehrenrettung des Films, ich finde die ersten, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich würde sagen, die ersten 20 Minuten relativ stark. Ich glaube, weil er so verdammt oft den ersten Teil referenziert. Also da sind wirklich Szenen drin, die sind fast so 1:1 auch im ersten enthalten. Irgendwie das Anrücken des Militärs hier, der Typ mit den Fässern da auf dem Kipplaster hinten, auf dem Pickup. Ist ein Pickup oder ein Laster? Ich weiß, ist glaube ich ein Laster. Also überhaupt das erste Erscheinen der Zombies, dieser Jumpscare, wo der Zombie da sich an die Scheibe von diesem Container da drückt und die kleinen Jungs erschreckt.
Ja, okay, der ist gut.
Das ist schon relativ wirkungsvoll und eben aber auch die ganze Dynamik, dieses toxische Miteinander der drei Jungs da, die eben, der eine will deren Freund sein, aber auch nicht so wirklich. Also Jesse will zu ihnen gehören, schenkt ihnen dann seinen Amazing Spider-Man Comic und sagt dann, als sie sagen, ja, komm doch in unser Club, nee, doch nicht, weil er dann irgendwie sich wahrscheinlich doch denkt, die Typen sind nicht cool, was sie eben auch nicht sind. Also später sperren sie ihn dann weg. Und dann, ich glaube, in dem Moment, in dem der Film sagt, so, okay, das ist jetzt aber irgendwie alles doch dann zu ernst und zu dramatisch und zu gruselig, jetzt kommt der Comic Relief und dann stolpern eben die beiden Grabräuber in die Handlung. Mhm. Und dann, also da fehlt wirklich nur noch so ein bisschen so Oink-die-Doink-die-Doink-Musik im Hintergrund, wenn die beiden auftreten. Weil da ist auch noch Brenda dabei, die Freundin von Joey.
Ja.
Und nichts ergibt mehr Sinn. Und wir sind tatsächlich so in geisterschwimmenden Leichenterritorium. Insofern, dass irgendwie alles doof ist, was die machen. Komplett irrational. Der nimmt seine Freundin mit zu einem Einsatz als Grabräuber, sagt, hier, Liebling, du wartest mal hier draußen 2 Stunden. Dann vergeht offensichtlich ein halber Tag, ist mitten in der Nacht. Brenda sitzt immer noch da am Auto und wartet auf die, sagt, jetzt wird's zu langsam zu doof. Dann tauchen die Zombies auf, sie läuft in die falsche Richtung. Also irgendwie alles ist super doof und die Leute verhalten sich doof. Ed dreht durch, vorher der abgebrühte irgendwie Grabräuber, der hier irgendwie Leichen den Finger abbricht, um an einen Ring ranzukommen und irgendwie die Goldzähne zieht und plötzlich schreit er, er schießt mich, ich bereue all meine Sünden und das ist irgendwie, ich finde den Gag nicht verkehrt, wenn man ihn einmal macht, aber er geht auch den Rest des Films so durch die Handlung.
Genau, und Brenda lässt sich dann willentlich vom Zombie Joey beißen.
Oh ja, das fand ich auch überraschend tatsächlich.
Ja, überraschend doof, ja.
Es ist überraschend doof, also ich meine so als Geste großer Liebe finde ich es, auch das konzeptionell, ich glaube die Idee ist gut, wenn man denn nur irgendetwas spüren würde von der Liebe zwischen Joey und Brenda.
Mhm.
Aber da ist ja keine offensichtliche. Ich meine, alles, was wir von ihnen vorher sehen, bevor die Zombies kommen sind, du wartest hier beim Auto. Oh nein, Schatz, doch, warte hier auf uns.
Mhm.
Und dann sehen wir sie später, genau, in inniger Verbundenheit, wie Joey ihr Hirn essen darf. Und sie stört dabei lustvoll auf.
Ich frage mich so ein kleines bisschen, wird sie dann eigentlich auch zum Zombie? Was passiert eigentlich mit Leuten, von deren Gehirn von Zombies gefressen werden?
Ich glaube, naja, wenn das Hirn weg ist, können sie auch nicht mehr reden. Also die Zombie-Version, die wir hier sehen, die wäre dann gar nicht mehr lebensfähig, weil so ein bisschen müssen sie ja noch decken können, um zu reden.
Sollte man meinen, ne?
Ja.
Aber auf die Art und Weise können Zombies ja dann auch nicht, sagen wir mal, sich multiplizieren.
Ja, ja. sehr, sehr Rocksong-lastiger Soundtrack. Ich habe mir angelesen, dass er zumindest im amerikanischen Raum oder im nordamerikanischen Raum irgendwie jahrelang gar nicht in der Originalfassung erhältlich war, weil irgendwie ab denen die Lizenzen ausgelaufen waren für die Rocksongs, die sie hier ständig mit denen so ständige Szenen unterlegt haben. Und deswegen hat es, glaube ich, jetzt auch irgendwie fast 30 Jahre gedauert, bis der Film wieder in einer legitimen HD-Version da veröffentlicht wurde.
Ja, aber, ich meine, ja, ja. Also, er klingt sehr nach 87, aber ja. Aber nicht schlecht. Also ich meine, ich habe mich natürlich über Robert Palmer kurzzeitig gefreut, über hier, Doctor, Doctor, give me the news. Und ich muss sagen, halt, das Lied, das über den Abspann läuft, das ging schon durchaus ins Ohr, das fand ich ganz cool. Das hätte auch so oder so ähnlich, keine Ahnung, ein Nightmare on Elm Street Film sein können oder sowas. Aber ja. Also von daher, ich fand den Soundtrack nicht schlecht, aber auch wiederum nicht cool.
ja, mir geht's so mit fast allem. Ich fand so einiges ganz gut und dann kommen wieder zwei Szenen, die ich relativ doof finde, die irgendwie alles so kaputt machen tatsächlich. Ja. Ich meine auch dieser Moment, in dem Billy zum Zombie wird vor Jessys Augen. Also Jesse besucht ihn dann in seinem Elternhaus, der liegt im Bett und ist offensichtlich krank, weil er dieses Gas da eingeatmet hat. Und das ist schon unangenehm. Also das hat schon starke Dawn of the Dead Vibes. Also diesen Moment, ne? Dieses Dahinsiechen und einfach wissen, also wir als Zuschauer wissen, zumindest wir haben ja einen Wissensvorsprung vor Jesse und Billy, was mit ihm da passiert. Ja. Und das ist schon echt unangenehm.
Zumal es halt ein 12-jähriger Junge ist, oder?
Genau, genau. Aber der Film hält diese Spannung eben nicht, er hält sie nicht und er hält sie nicht aus. Und das hat mich ja wiederum geärgert, weil ich denke, du könntest auch als Horrorfilm funktionieren, was eben der erste tat. Ja. Und auch der dritte wiederum tut, wenn du nicht immer diesem Hang nachgehen würdest, danach was super Albernes zu machen. Und das finde ich ja eben tatsächlich schade.
Ja.
Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, wie man diesen Film retten könnte. Also ich möchte dich so gar nicht sinnieren über was wäre, wenn.
Ich glaube, ich finde aber auch, dass der Film die Szenen, in denen die Zombies jemanden umbringen, auch immer so relativiert.
Ja.
Weil Billy, also nachdem Jesse ja dann kommen kann, kommt ja Billys Mutter nach Hause und umarmt ihren Sohn und er beißt sie halt. Und auch das ist nicht, also klar, da ist so ein leichter Gore-Effekt, aber es ist irgendwie nicht schrecklich, weißt du, was ich meine? Es ist halt irgendwie, Mensch, die Mutter freut sich, dass ihr Sohnemann sie so lieb, so quasi zum Fressen lieb hat.
Ja.
So, ich denke so bei mir, das relativiert den Schrecken, den diese Szene halt tatsächlich bringen könnte.
Ja. Und dafür ist der Film dann eben auch nicht albern genug, um so oberflächlich mit seinen Figuren umzugehen.
Richtig,
also, ja. Dafür ist er dann nicht Comedy genug. Also er ist eben nicht Braindead. Ich weiß nicht, was er ist
tatsächlich. Und Braindead ist ja auch erschreckend in seiner Albernheit. Und trotzdem ist er aber eben auch durchaus sehr unangenehm, auch in den Effekten. Ich meine, wenn dann
er ist viel, viel exzessiver und ich glaube, das macht es unangenehmer, ja, tatsächlich.
Aber auch wenn Doc dann eben die Gehirne aus der Fleischfabrik da irgendwie rauswirft. Auch das tatsächlich, die Idee ist auch wiederum gar nicht so blöd. Wir locken die Zombies dorthin, wo Tom, also Dana Ashbrook, sie elektrifizieren kann.
Ja.
Ja, und die rennen eben alle hinterher, wie, weiß ich, ein Hund dem Postwagen. Und so, aber die Art und Weise, wie eben hier Phil Bruns, was auch immer, sich da freut, während er da mit Bregen durch die Gegend schmeißt, also ein sogenannter Bregenregen, das ist wiederum, das nimmt dem Ganzen auch die Cleverness. Ja, und es ist, oh Gott, ich kling viel, viel, ich glaube, ich klinge verärgerter, als ich es eigentlich bin. Weil während ich den Film geguckt habe, fand ich das alles voll in Ordnung. Es hat mich nicht begeistert, es hat mich nicht gepackt, es hat mich schon gar nicht gegruselt. Es hat mich auch nur bedingt amüsiert, aber ich habe es hingenommen, wie es ist. Und die 89 Minuten vergehen eben auch sehr schnell.
Ja.
Ist durchaus sehr kurzweilig und er ist eben auch nicht schlecht gemacht, kann man ihm ja so nicht vorwerfen.
Ja, aber er ist eben auch nie wirklich gut gemacht. Ich meine, wir loben ja auch viel die klassischen handgemachten Effekte der guten alten Zeit vor der CGI-Invasion und dergleichen. Richtig. Aber bei einigen der Practical Effects hier habe ich mir auch gedacht, ne, das geht auch besser tatsächlich. Mir ist, glaube ich, besonders unangenehm aufgefallen oder negativ aufgefallen in der Szene, in der eben Ed mit diesem abgetrennten Zombie-Kopf da zu kämpfen hat. Und man merkt eben, welche Mühe der Autor, der Schauspieler, James Cameron damit hat, das glaubhaft zu verkaufen.
Ja.
Und genauso wie mit dem hier Anzug tragenden, Abendgarderobe tragenden Zombie, das ist so der Running Gag des Films, dass der eben immer wieder malträtiert wird und der wird irgendwann durchtrennt oberhalb des Unterleibs, nee, unterhalb des Oberleibs, wie auch immer.
In der Mitte, ja.
An der Hüfte, so, ja, mehr oder weniger. Und das sieht auch das sieht okay aus, aber eben auch nicht mehr. Also für eine Produktion, die schon so eine gewisse Größe hatte, und das war hier jetzt auch keine Billigproduktion, hätte man das auch alles besser machen können. Ich aber hier auch wäre Fahrradkette.
Total. Aber sowieso, der Humor bleibt für mich auch, also wenn die da alle aus ihren Gräbern steigen, auch das habe ich schon effektiver gesehen. Ja. Also ich meine, ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Selbst die Szene in dem Otto-Film, wo die ganzen Hainos aus ihren Gräbern steigen, ist gruseliger gestaltet als die hier.
Ja.
Ja. Und dann eben der eine, der irgendwie dem herumlatschende Zombies halt permanent auf die Hand treten, dann auf den Kopf und dann rutscht er wieder zurück in sein Loch. Das soll wohl lustig sein.
Ja.
Ich dachte so bei mir, was will denn der Film jetzt von mir?
Apropos die Heino-Szene oder der neue Film. Es gibt hier einen Gag auf Thriller. Mhm. 6 Jahre after the fact. Das ist schon. Also ich finde irgendwie zu dem Zeitpunkt noch ein Thriller-Gag zu machen, ist mutig tatsächlich.
So kann man es bezeichnen, wenn man möchte.
Ist ein bisschen das Mel Brooks Spaceballs-Phänomen. So, ja, das ist, glaube ich, super lustig, aber du bist 5 Jahre zu spät dran.
Ja.
Der eine Gag, also mit dem Anzug-Zombie, die Anzug-Zombie-Gags funktionieren nicht ganz. Also er ist ja quasi also unser Ober-Zombie, Zombie-Protagonist, Boss-Zombie, wie auch immer, er taucht immer wieder auf. Aber ich muss sagen, da, wo er eben elektrisiert wird, und das ist eben auch dann doch unangenehmer, auch für die Beteiligten, die das verursacht haben, das zu begutachten, das fand ich dann wiederum doch lustig, ne? Wo sie denken, ja, cool hier, ne? Wir irgendwie setzen ihn unter Strom und bringen sie alle um. Und dann müssen sie das eben auch bezeugen und sehen, wie unangenehm das ist.
Ja.
Also diesem kurzen Moment, wo sie dann auch von ihrem eigenen Tun erschüttert sind, das fand ich dann wiederum dann doch ganz witzig. Ja.
Ich finde es eben auch so weird, dass der Film eben auch irgendwie, obwohl er sich so sehr auf seinen Vorgänger bezieht, inklusive einer, auch das fand ich sehr heavy-handed, wenn Tom Matthews dann als Joey sagen darf, es kommt ihm so bekannt vor, wie du und ich und wir alle hier und die da draußen und ja, danke, ich weiß, dass du im anderen Film auch drin warst, musst du mir jetzt nicht sagen. Aber dass dann eben auch dieser Upper Cop dann am Ende auch noch vor sich hin quatschen darf und so, da dachte ich auch so, und auch mit dieser quäkigen Stimme, da dachte ich bei mir, das erinnerte mich jetzt so ein bisschen an Evil Dead 2. Mhm. Aber auch der ist finsterer bei aller Bösartigkeit und bösem Humor und so.
Und das ist inszenatorisch eben einmalig. Also er ist eben wirklich einfach, er hat eine eigene künstlerische Handschrift und das hat dieser hier eben überhaupt nicht. Ich meine, Ken Widerhorn ist und sein Kameramann Robert Ellsworth, der auch sehr, sehr, sehr namhafte Figur ist im Hollywood-Kino.
Ja.
Die sind gut dabei, die Kamera irgendwo drauf zu halten, aber sie haben überhaupt nichts von der künstlerischen Handschrift eines Peter Jackson oder Sam Raimi.
Ja,
nichts.
Ja.
Ja. Also ich gucke mir diesen Film an und denke mir, leider muss ich sagen, ich glaube, das hätte jeder inszenieren können. Also mit ein bisschen Kompetenz.
Ja, vermutlich. Ja.
Aber Robert Ellsworth wollte ich mal erwähnen. Ich meine, das ist ein frühes Werk, aber hier in späteren Jahren Last Exit Reno, Boogie Nights, ich glaube, 2 James Bonds hat er gemacht, Magnolia, also überhaupt viel mit Paul Thomas Anderson. Ich glaube, jeden Film mit Paul Thomas Anderson. Mhm. 2 der Bourne-Filme, also keine schlechte Karriere für jemanden, der hiermit begonnen hat.
Ja, klar. Ist es so, ach Gott, ich hab so den Eindruck, dass Return of the Living Dead Part 2, das ist so ein Abendfüller einfach, glaube ich. Und so irgendwas, irgendwas, was man sich halt anno 87, 88 irgendwie aus der Videothek ausgeliehen hat und dann sich noch beeilt hat, um den vor 22 Uhr zurückzugeben, bevor die Videothek zumacht und man irgendwie den ganzen Sonntag noch zahlen muss oder sowas. Und sich dafür dann noch einen anderen Film mitnimmt oder so. Also so in der Richtung kommt er mir vor. Ist okay, aber ist eben auch einfach nicht, im wahrsten Sinne des Wortes abendfüllend.
Wird es dich überraschen, wenn ich dir sage, der ist im Kino gelaufen in Deutschland? Ist er nicht,
Ja, aber hat ihn auch jemand im Kino gesehen?
Das weiß ich nicht tatsächlich. Aber ich war auch relativ überrascht, muss ich sagen. War ein Kinofilm. Weiß ich, ob jemand drauf gewartet hat. Also vielleicht merkt man es ein bisschen daran, dass man sich offensichtlich doch die Mühe gemacht hat, für den deutschen Verleih eben diesen Titel zu kreieren, auch so als eigenständigen Film, was ja eben auch nochmal extra merkwürdig ist. Also der deutsche Titel vermittelt einem eben, es ist ein eigenständiger Film, kein Sequel. Der Film beginnt aber er hat die Szene, die du bereits erwähnt hast, die den ersten Teil referenzieren, aber er beginnt eben auch mit diesem Militärtypen, der sagt, Jesus Christ, not again. Also es ist einfach
Ja, ja, ja.
Komische Sache. Aber irgendjemand wird reingegangen sein. Ich vermute mal auch, ja. Das Militär spielt aber ansonsten keine große Rolle, sollte man dazu sagen. Also mit Pilacci, ich habe mich auch über seine wenigen Sekunden, Minuten, die er hier hat, gefreut. Aber das taucht ja auch fast, also ich glaube, über eine Stunde nicht mehr auf.
Ja. Ja. Sie dürfen mal kurz auf unsere Protagonisten ballern und dann sind sie, glaube ich, aber auch größtenteils aus dem Film raus. Ne? Am Ende noch mit dem Flammenwerfer, ja.
Der Film hat auch wiederum das klassische Masters of the Universe leere Straßenproblem. Ja. Hier wird es lustigerweise noch kommentiert. Guck mal, Korrekt. Wie leer die Straßen sind.
Ja, ja, ja. Die sind bestimmt alle schon evakuiert worden.
Ja, ja. Leider fehlt uns das Geld für Statisten. Deswegen sind die Straßen alle so leer.
Was echt kacke ist, wenn man einen Film macht, in dem eine Stadt von Zombies überrannt wird. Weil ich meine, dann möchte ich ja schon gerne sehen, wie auch diese Stadt von den Zombies platt gemacht wird.
Ja. Stattdessen sehen wir nur, wie so ein Tierbedarfsladen und Tierladen da von Zombies platt gemacht wird. Wobei, die Szene fand ich ganz lustig tatsächlich. Also, warum auch immer. Die Zombies gehen auf diesen Tierladen los und Tiere flüchten vor den Zombies. Und ich glaube, irgendein Zombie jagt auch eine Katze oder einem Frettchen hinterher.
War es nicht ein Hund?
Oder ein Hund?
Ja. Er darf auch dreimal durchs Bild rennen.
Weißt du, es ist eine Idee. Ja. Also, zu dem Zeitpunkt, das ist ja ungefähr 60 Minuten, da habe ich mich schon gefragt, wenn der Film überhaupt noch meine Idee hat, von der ich sage, ach cool, das kenne ich so noch nicht in der besseren Form aus dem ersten Teil.
Ja, ja, ja.
Aber mir geht es ja genauso wie dir. Ich glaube, ich meckere über Gebühr und letztendlich, ich habe auch nicht das Gefühl, ich verschwende gerade meine Zeit. Ich kann mir auch vorstellen, sie besser zu nutzen.
Der Film tut einfach niemandem weh.
Ja.
Also vermutlich, also nicht mal den Leuten in dem Film. Also von daher ist das, ob es den jetzt gibt oder nicht, oder in Rio platzt den Kaffeesack, das ist wirklich völlig egal.
Er ist so merkwürdig inkonsequent. Er ist auch, ich finde, er ist auch feige tatsächlich. Also, wir haben ja schon jetzt, das wollte ich glaube ich nochmal kurz zur Sprache bringen, weil das ist auch eine Szene, ich glaube, die einzige, die mich wirklich gestört hat. Ich habe öfter gedacht, naja, hätte man besser machen können. Der Humor trifft nicht meinen Geschmack, aber was soll's. Aber ich glaube, das Einzige, was mich wirklich geärgert hat, das zahlt auch so auf diese Sache ein, die du gerade erwähnt hast. Er hat dann auch nicht die Eier, einfach mal zu sagen, hier sterben oder umgebracht werden, grausam, tut weh. Und das ist auch mal den kompletten Schrecken hier zeigen, ist, wenn am Ende Jesse seinen, ja, quasi Kumpel, also Bekannten oder Schulkameraden, wie auch immer, die sind ja offenbar Nachbarn und irgendwie will Jesse doch mit Billy befreundet sein, aber egal. Jesse bringt Billy eben um am Ende des Films.
Ja.
Er stößt ihm ein Messer in den Mund.
Ja.
Und Billy stirbt dann nicht sofort daran, sondern kommt dann irgendwie anderweitig ums Leben, aber das ist ja eine, ist glaube ich für jeden 11, 12, wie alt auch immer Billy ist, Jesse ist eine traumatisierende Erfahrung sein.
Sollte man meinen, ne?
Ja, stattdessen ist Jesse so, yeah, stirb! Und dann rennt weiter und ihr küsst was? Ja, also ein bisschen mehr Respekt vor der kindlichen Psyche, bitte. Das geht gar nicht. Und da ist der Film dann eben meilenweit weg von dir vorhin vollkommen zu Recht erwähnten Stephen King. Er hat nämlich null Interesse am Innenleben dieses Kindes. Das Kind ist einfach nur ein kleiner, nerviger Sprücheklopfer, der ab und zu schreien und kichern darf nach Bedarf.
Ja.
Also,
ja.
Super schade eigentlich.
Ja, das passt aber auch, glaube ich, zusammen. Es ist super schade. Ich habe gelesen, der hat irgendwie bei Rotten Tomatoes irgendwie 5%.
Ja.
Während ich den guckte, dachte ich bei mir, das ist jetzt aber vielleicht ein bisschen arg wenig. Ne? Also,
ich glaube, von zeitgenössischen Kritiken, ich glaube, mittlerweile ist der auch Kultfilm.
Möglich. Also ich dachte, also so weit runter würde ich nicht gehen, weil es ist kein schlechter Film. Mhm. Es ist halt nur kein guter Film und manchmal ist das schlimmer. Und wie gesagt, ich habe mich nicht gelangweilt. Es ist völlig in Ordnung, dass es ihn gibt, dass man sich ihn mal anguckt. Aber ich glaube, einmal gesehen reicht mir dann jetzt auch.
Ja. Bevor wir gleich abhotten im Club unserer Wahl zu Monster Mash, wollen Daniel und ich noch einen kleinen Ausblick geben auf die Folge nächste Woche. Es gibt mal wieder Action. Oh, ich liebe Action. Action-Folgen sind relativ populär tatsächlich bei uns. Haben wir beide, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel Ahnung, aber wir sind immer mit großer Leidenschaft und Vergnügen dabei.
Total. Genau. Vor allem, wenn es so hohlbirnig wird wie beim nächsten Mal.
Ja, die sind wirklich hohl. Ja.
Wir befinden uns nächste Woche nämlich im Jahr 93 respektive 94. Und du darfst den einen davon ansagen.
Ja, relativ lange steht schon auf meiner Liste Undefeatable von Godfrey Ho, von dem man gar nicht genau weiß, wie viele Filme und welche Filme er gemacht hat. Irgendwas zwischen 50 und 200. Der hat alles einfach weggedreht im Hongkong-Kino der 80er und 90er, was gab. In diesem Fall aber echt ein Glücksgriff, ist ihm ein echter Glücksgriff gelungen mit Undefeatable, mit Cynthia Rothrock in der weiblichen Hauptrolle. In weiteren Rollen eben auch noch andere Typen, die ich dann nächste Woche erwähne, aber die keine Rolle spielen, denn sie ist die einzig wahre Größte. Ich liebe sie sehr und ich finde auch ihre Karriere ganz bemerkenswert. Darüber werden wir sicher ein paar Worte verlieren, als irgendwie eine weiße Schauspielerin aus dem Westen, die auch in Hongkong Kino ein großer Star oder mittelgroßer Star geworden ist. Aber dann auch nicht so wirklich. Also nächste Woche dann mehr zu Undefeatable. Ich finde den ja ganz, ganz famos. Und es gibt noch etwas.
Ja. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe den nämlich nie gesehen. Mhm. Anders als den ich ankündigen darf, den habe ich schon mal gesehen.
Den habe ich im Kino gesehen.
Oh, da hast du mir was voraus. Ja. Ins Kino bin ich dafür nicht gegangen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich meine Meinung verändert hat in den 30 Jahren seitdem. Nämlich aus dem Jahr 1994 die Computerspielverfilmung
ja.
Street Fighter. Die entscheidende Schlacht von Steven E. D'Souza mit Wham Bam Van Damme, Raul Julia in seiner letzten Rolle, Ming-Na Wen und Kylie Minogue.
Kylie Minogue, ja. Tatsächlich, ja.
Ich bin echt sehr gespannt, wie ich da heute drauf reagiere.
Ich auch. Ich habe tatsächlich auch seit dem Kinobesuch 94 keinen Bedarf mehr gehabt, diesen Film nochmal zu gucken. Aber wer weiß. Ich meine, auch das ist so ein Film. Ich meine, Menschen kaufen sich irgendwie die Deluxe Media Book, Steelbook, Schlag mich tot, wattiert mit Pimmel dran, Special Edition und stellen sich die ins Regal und hängen eine Lichterkette dran. Also Menschen lieben diesen Film und wir wollen dem auch gerecht werden. Und deswegen zerreißen. Besprechen wir ihn dann nächste Woche.
So. Sehr schön.
Freue mich sehr drauf.
Sehr schön. So, ich gehe jetzt ein paar Brains essen.
Genau.
Bis dann.
Bye bye, gute Nacht.
Gerade wenn du denkst, dass Todsein todsicher ist.
Diese Dinger da draußen sind eklig. Sie sind dreckig und dumm. Und es ist mir egal, wenn sie tot sind. Ich hasse sie.
Auf damit, Junge. Toll treiben es die wilden Zombies.